ja, unerträgliche Situation irgendwie, wenn man privat sozusagen für seine Freizeit bessere Tools hat als für die Profiarbeit, finde ich schwer. Wir sind komplett Open Source, ne? Public Money, Public Code. Also wie halten wir die Daten, wo halten wir die Daten, wie kommen Daten von A nach B? Finden wir technische Wege, um diese Problematiken von KI einzugrenzen? Die Richterin, der Richter denkt, schreibt die KI das Urteil. Ich will jetzt auch nicht, dass mich eine KI verurteilt am Ende.
Klingt nach Amt.
Denkt man zumindest.
Dann lass uns damit mal aufräumen. Ihr seid hier bei Webs & Bytes.
Der Podcast der IT-Landesoberbehörde aus Baden-Württemberg.
Dann let's go.
So, das sind wir wieder. Das ist die zweite Folge von Vibes and Bytes, der Podcast der BitBW. Ich bin Marvin Schenzelorz und mir gegenüber sitzt natürlich wieder
Lena Scherer. Und bevor wir starten, möchten wir uns erstmal bei euch bedanken für das wahnsinnig positive Feedback, das wir erhalten haben. Ne? Es hat uns sehr gefreut. Bleibt dabei, folgt uns, teilt den Podcast gerne weiter, auch die heutige Folge.
Lasst ein Abo da, sagt man so, ne?
Lasst ein Abo da. Ich glaube, man klickt auf eine Glocke.
Auf eine Glocke?
Auf eine Glocke, genau.
Klickt da drauf.
So, und wir haben es angekündigt, wir möchten mit den Stakeholdern reden und genau das machen wir heute. Wir haben einen super interessanten Gast dabei. Wir wollen aber gar nicht lang sprechen, sondern wir gehen direkt rein ins Interview.
Genau. Björn Beck ist heute bei uns und bevor wir jetzt in das Interview einsteigen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Stell dich doch mal ganz kurz vor, Björn.
Ja, hi, ich bin Björn Beck. Ganz kurz vorstellen ist immer schwierig, weil ich schon relativ lang im Geschäft bin. Aktuell leite ich im Staatsministerium das Innovationslabor der Landesregierung. Das ist eine kleine Innovationseinheit. Wir sind insgesamt 7 Köpfe und beschäftigen uns da wirklich ganz umfassend mit Innovationsthemen. Nicht nur Digitalisierung, auch nicht nur nach innen, aber generell alles, was Innovation wirklich in einem weiteren Sinne ist, ist bei uns Aufgabe im Innovationslabor.
Jetzt hast du ganz kurz vorhin Thema Justiz erwähnt. Du kommst ursprünglich aus Richtung Justizrichter, habe ich gelesen. Stimmt das?
Ja,
das stimmt. Muss ich jetzt euer Ehren sagen eigentlich? Nee, macht man nur in amerikanischen Filmen, oder?
Du darfst euer Ehren sagen. Du musst es nicht mehr. Okay. Ihr seid ja auch nicht aufgestanden, als ich reingekommen bin.
Sorry dafür.
Du hast auch keine Robe an, muss ich ja sagen.
Ich hab nicht mal mehr ein weißes Hemd an. Ihr seht, so langsam wechselt der Kleiderschrank. Ja, ich war tatsächlich Richter. Ich war auch kurz Staatsanwalt. Von der Ausbildung her bin ich Volljurist. Habe aber tatsächlich auch ungefähr jetzt 25 Berufsjahre auf dem Buckel. Ich war auch 10 Jahre selbstständig, hatte ein kleines Tech-Startup und habe so im frühen Internet Websites entwickelt und was man heute als Software as a Service bezeichnen würde, also Anwendungen, die im Internet laufen, als Programm im Webbrowser haben wir damals entwickelt und zur Verfügung gestellt. Und so hatte ich dann dieses Studium im Grunde finanziert und danach Abschluss des Studiums eben Richter und Staatsanwalt gewesen und bin dann nach so ungefähr 2 Jahren Richteramt und einem Jahr Staatsanwaltsamt in die Justiz-IT im Justizministerium gewechselt. Das war so ungefähr 2017 dann.
Und so dann dieser Weg auch weiter dann Richtung Innovationslabor und jetzt Leiter Innovationslabor, genau.
Exakt, ja. So hat sich das ergeben, dass wir eben in der Justiz schon 2018 einen bundesweiten Themenkreis gegründet haben. Die Justiz ist bundesweit sehr gut vernetzt, weil sie ja im Land jeweils sehr klein ist. Eine Justiz ist Ländersache. Wir haben kleine Justiz-IT-Bereiche sozusagen in jedem Bundesland und auch im Bund. Und deswegen gibt es da eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Und aus Baden-Württemberg heraus haben wir einen Themenkreis KI ins Leben gerufen, dem dann alle 16 Länder und der Bund auch angehört haben. Haben dann auch zur Digitalisierungsinitiative, die damals noch unter der Ampelregierung, da war Marco Buschmann noch Justizminister, 30 Millionen Euro für diverse KI-Projekte angemeldet, die nach Baden-Württemberg gekommen sind. Und klar, als dann diese KI-Welle Fahrt aufgenommen hat, ne, so 2018 wurde man noch belächelt, 2023 hat sich das dann geändert und irgendwo war dann der Weg so ein bisschen vorherbestimmt. Ich erinnere mich noch, mein Büronachbar kam mit dieser Stellenausschreibung und sagte, Björn, deine Stelle ist ausgeschrieben.
KI ist ein gutes Stichwort. Da haben wir ja auch, Gellena, in der letzten Folge schon einige Worte dazu verloren. Björn, was ist denn so eigentlich das größte Missverständnis, was die Menschen über dieses große Themenfeld KI haben, deiner Meinung nach?
Das größte Missverständnis rührt, glaube ich, aus diesem Namen schon her, künstliche Intelligenz. Weil wir alle denken ja so an Intelligenz, intelligent, das erzeugt ja schon irgendwie ein Bild in unserem Kopf. Was ist denn intelligent? Ne? Das ist irgendwas, was ein schwieriges Problem so total autark und selbstständig lösen kann. Und so ist es mit KI eigentlich gar nicht. Also als ich noch Justiz-KI gemacht habe, da war so die Standardfrage der Richterinnen und Richter, schreibt dann die KI das Urteil? Also wirklich dieses Bild, die KI kommt und übernimmt meine gesamte Arbeit, ne, sozusagen
komplett selbstständig. Ja, ja. Genau. Ja.
Und das ist einfach falsch. KI ist extrem kleinteilig. Sie übernimmt extrem kleinteilige Aufgaben. Und das ist schwer zu verstehen, wenn man jetzt rein aus der Fachlichkeit kommt und eben nicht aus dem IT- und Prozessmanagement.
Wir haben letztes Mal schon erwähnt, also wir sprechen ja insbesondere heute über F13. Was ist denn F13 und für die Nicht-Techies, warum eigentlich F13? Wie kommt man auf den Namen F13?
Und nicht iRobot.
Das stimmt, das war dein Vorschlag. Ne?
Ja. iRobot ist übrigens schon uralt, wisst ihr, wie alt der Film ist? Ich habe ihn neulich in einem Vortrag erwähnt, der ist über 20 Jahre alt.
Ehrlich?
Wow. Will Smith spielt, glaube ich, mit einer fragt dieser KI-Roboter, den Will Smith, kannst du ein Kunstwerk erschaffen? Kannst du eine Leinwand in ein Meisterwerk verwandeln? Und dann sagt der Roboter zu Will Smith, ja nee, aber kannst du es denn, du komischer Mensch? Und dann habe ich gedacht, Mensch, ja, dieser Film muss alt sein, weil heutzutage würden wir sagen, ja, irgendwie
natürlich,
ein KI-Modell.
Natürlich,
ja, klar. Genau. Genau. Ja, also der Name rührt daher, dass wir uns dachten, Mensch, was wäre denn so eine auf der Tastatur eine Taste, die wir drücken würden, wenn wir Hilfe bräuchten im Berufsalltag? Und ihr kennt ja vielleicht F1 bis F12.
Ah. Und wenn wir das schaffen, dass es irgendwann auf jedem Laptop eine Taste mit F13, dann hast du es geschafft, Björn. Vielleicht kriegst du auch eine Statue dann.
Das ist auf meiner Bucketlist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich weit oben. Ja, ja, absolut. Den Podcast bei euch habe ich jetzt, ne? Da ist der Haken dran. Genau, also das ist der Name und Ziel war tatsächlich, das Projekt ist relativ alt, es stammt aus 2021. Ziel war eigentlich am Anfang zunächst mal, diese Technologie großer Sprachmodelle für die Verwaltung zu erschließen. Das hat sich dann natürlich mit diesem ChatGPT-Hype, der Ende 22, Anfang 23 begonnen hat, so ein bisschen gewandelt, dass man gesagt hat, jetzt ist eigentlich KI im Alltag angekommen. Wir haben lauter Profis in der Verwaltung, ne, wirklich Profis, die Experten und Arbeit machen. Und es kann ja nicht sein, dass man privat Tools hat und für eine Geburtstagsrede zum Beispiel, ne, für meinen Onkel eine Geburtstagsrede schreibe ich mit ChatGPT und sitze ich im Office und muss vielleicht irgendwie eine Amtseinführungsrede schreiben, dann bin ich völlig allein mit dem weißen Blatt Papier. Das finde ich so eine unerträgliche Situation irgendwie, wenn man privat sozusagen für seine Freizeit bessere Tools hat als für die Profiarbeit, finde ich schwer.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, ChatGPT. Ich vermute, die größte Kritik, die immer wieder kommt, ist, Björn, sag mal, ChatGPT ist doch viel besser als F13. Was ist denn deine Standardantwort?
Ich spüre so ein bisschen jetzt körperliche Schmerzen, weil es kommt wirklich oft und es tut so ein bisschen dann weh. Also die Standardantwort ist, also besser für was? So, also man muss dann immer, ne, so vielleicht liegt es auch an meinem Juristentum, dass ich dann so ein bisschen nachbohre. Ich glaube, man muss sich überlegen, für was? Und ich bringe dann eigentlich immer ganz einfache Beispiele. Wenn ich jetzt im Internet irgendwas recherchieren will, was ist gestern passiert, was weiß ich, irgendwie ein paar Fakten über den Mount Everest als den höchsten Berg, ja, dann ist ChatGPT besser, dann stimmt es. Wenn es jetzt aber darum geht, zum Beispiel mit meinen Vermerken zu arbeiten, ne, ich bereite irgendwie eine Sitzung von einem Gremium vor, wo bestimmte Tagesordnungspunkte besprochen werden, wo Hintergrundinformationen drin sind oder ich bereite Informationen auf, die irgendwie mit Bürgerinnen und Bürgern in Bezug stehen, dann ist ja ChatGPT nicht besser, sondern raus. Also ich darf es ja schlicht nicht nutzen. Und das ist auch sehr gut so, weil die Daten, die eben bei ChatGPT eingegeben werden, die landen halt auf komplett privaten Servern. Die fließen vielleicht wieder in das Modelltraining ein. Ne? Dann sind die in diesem KI-Modell so für immer irgendwie rein verwurschtet und vermatscht. So richtig weiß ja niemand, was damit passiert. Und deswegen sage ich immer, besser für was? Also man muss einfach überlegen, welche Arbeit liegt auf dem Tisch? Und muss dann das passende Tool auswählen. Und deswegen verstehe ich diese Rückmeldung schon und sie ist meistens dann darauf zurückzuführen, dass es uns leider immer noch nicht gelungen ist, sozusagen diese Differenzierung, welche Tätigkeit willst du machen und welches Tool nutzt du? Das ist leider immer noch in den Köpfen nicht gelungen, das komplett sozusagen zu vermitteln.
Welche Tätigkeit willst du machen? Und dann suche ich mir ein gewisses Tool raus. Klingt ja fast so, als hätte F13 einen Charakter, einen ganz eigenen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon sagen, ja. Es hat ja auch, KI hat, was bei uns der Charakter ist, ist der Systemprompt sozusagen bei der KI. Und es hat einen sehr freundlichen Systemprompt. Also wenn du immer sagst, musst du mal ausprobieren, wenn du sagst, F13, du lagst total falsch, es wird sich immer ganz heftig entschuldigen
bei dir.
Ja, ja. Wir haben es sehr freundlich gemacht und sehr faktenbasiert und eben sehr unterstützend, eben so wie wir uns halt eine professionelle Unterstützung im Berufsalltag auch vorstellen.
Zahlen, Daten, Fakten.
In der Landesverwaltung gibt es bis zu 51.000 potenzielle F13-Nutzende.
Das größte Projekt neben der Integration in der Landesverwaltung war die Integration von F13 in die Schulplattform Schule@BW mit ca. 80.000 Lehrkräften.
Der Projektstart von F13 war bereits im Jahr 2021. Der erste Pilot startete im Frühjahr 2023. Das ist fast zeitgleich mit ChatGPT.
Im Sommer 2025 wurde das Produkt an Open Source gestellt.
F13 ist modellagnostisch und könnte grundsätzlich mit jeder KI genutzt werden.
Alle Komponenten inklusive der KI-Modelle laufen komplett lokal bei der BitBW.
Du hast das Thema jetzt schon Server angesprochen. Wie läuft es denn bei F13? Wo wird das Ganze denn gehostet?
F13, da ist wirklich unser großes Glück, dass die BitBW im Bereich Cloud sich sehr früh richtig aufgestellt hat. Also ich bin ein Freund und wirklich Verfechter von Standardisierung, was den Betrieb betrifft, was aber auch die Fachlichkeit betrifft. Also wie halten wir die Daten? Wo halten wir die Daten? Wie kommen Daten von A nach B? Und aber eben auch klar, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Betriebssystem. Habe ich jetzt auf meinem Apple-Handy eine App oder auf meinem Android-Handy oder früher gab es noch Windows Phone und es gibt noch offene Betriebssysteme für Telefone. Aber so ein bisschen ist es ja auch in der Verwaltung so. Ne? Wir haben 12 unterschiedliche Ressorts, alle wollen Software entwickeln und wir müssen uns ja mal einigen, ne? Android oder iOS halt in der Serverlandschaft kann man dann sagen, ja, Kubernetes und Containerbetrieb sind dann da so die Stichworte. Und da war die BitBW einfach schon vor Jahren bereit für einen Containerbetrieb auf Basis von OpenShift oder Kubernetes. Und das hat mir in der Justiz damals schon sehr genutzt, KI-Projekte voranzutreiben. Und es ist sozusagen auch das technische Fundament von F13, einen containerisierten Betrieb. Und was dann wirklich auch super funktioniert hat, sprechen ja alle über diese Grafikkarten. Sozusagen dieses Container-Ding mit diesen Grafikkarten, okay, die dann diese Berechnung machen, zu verbinden. Und so läuft heute alles, also wirklich alles komplett, die Anwendung bei der BitBW im landeseigenen Rechenzentrum, im landeseigenen Netz. Ich glaube, ihr hattet es in der ersten Folge erklärt, das LVN. Ne, wir sind ja immer noch eine Verwaltung, das Landesverwaltungsnetz, sehr amtlich und offizielle Bezeichnung. Und da ist F13 drin. Also es ist überhaupt nicht im Internet, es ist komplett bei uns.
Also gerade hinsichtlich digitaler Souveränität, Datenschutz und so weiter, auch eben angesprochen in der ersten Folge. Haben wir jetzt sozusagen den Bogen wieder gespannt. Gab es denn da spezielle Herausforderungen bei der Entwicklung von F13? Ich meine, du hast es angesprochen, die BitBW hat schon viele Voraussetzungen geschaffen, es waren viele Voraussetzungen da, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es eine ziemlich große Herausforderung ist, so eine KI zu entwickeln, so quasi aus dem Nichts heraus.
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist sozusagen die KI-Technik ist so ein bisschen andere als normale IT-Technik. Eine IT ist ja sonst sehr deterministisch. Also du hast dann oft so Bedingungen, wenn, dann, ne, irgendwie, wenn das Feld Name nicht ausgefüllt ist, dann kommt halt eine Fehlermeldung. Und KI ist ja eher so, ja, statistisch, ne, da kommt halt irgendwas raus. Und das kann jetzt natürlich im Bereich von Wissensarbeit auch ein gewisses Risiko sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da eingebe, wer ist Björn Beck? Ich bin jetzt keine Person des öffentlichen Lebens, vielleicht wie ein Helmut Kohl oder eine Angela Merkel oder der aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz. Also diese Daten, die sind dann halt viel im Internet, die fließen dann in diese KI-Modelle ein und da kriege ich dann einigermaßen verlässliches Wissen raus. Und es ist schwer, jetzt einem technischen Laien zu vermitteln, wenn ich eingebe, wer ist Björn Beck? Warum kommt dann raus, ist ein olympischer Sportschwimmer, der 1963 geboren ist oder so? Das kam wirklich dann anfangs raus. Und warum kommt jetzt aber raus, wer ist Helmut Kohl, ne, hier Bundeskanzler und so weiter? Das ist einfach schwer nachzuvollziehen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem auch, sage ich mal, bei der Einführung gewesen, wie gehen wir technisch mit diesen Unsicherheiten um? Also finden wir technische Wege, um diese Problematiken von KI einzugrenzen und eben auch dieses Wissen zugleich zu vermitteln? Das fand ich, war so eine der Hauptherausforderungen, auch technisch da Maßnahmen zu entwickeln. Und
wie habt ihr das dann gemacht?
Also wir haben ganz unterschiedliche Maßnahmen vorgesehen. Das reicht von, die einfachste Maßnahme ist wirklich, dass wir halt immer hinschreiben am Chat, ne, pass auf, das ist KI generiert, du musst es nochmal prüfen. Bis hin zu, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine KI-gestützte Wissenssuche gehen, dass wir dann die Quellen anzeigen. Ne? Also wenn behauptet wird, ja, der Landtag findet irgendwie Streuobstwiesen sehr wichtig und wir sollten die als Kulturlandschaft erhalten, dann steht nicht nur diese Aussage im Raum, sondern dann ist eben auch eine Landtagsdrucksache oder eine Pressemeldung dazu verlinkt. Das sind so einfache Maßnahmen und für die Zukunft planen wir einfach noch weitere Maßnahmen, da auch technisch, aber auch organisatorisch zu entwickeln und sind da einigermaßen zuversichtlich. Aber ja klar, diese ChatGPT-Vergleich von dir zeigt einfach, das ist auch noch ein gewisser Weg dahin.
Wie werden denn die Datenquellen, die F13 quasi hat, aktualisiert? Was läuft in deinem Hintergrund?
Ja, wir haben jetzt angefangen, also wir sind ein Innovationslabor. Ich muss das mal so ein bisschen einordnen. Es arbeiten bei mir so ungefähr je nach Arbeitsanfall 1 bis 2 von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Projekt. Also das heißt, wir können natürlich immer nur einen bestimmten Ausblick zeigen, was macht die Technik möglich und müssen dann sozusagen mit den Ressorts, also mit euren Kundinnen und Kunden eben zusammenarbeiten, was braucht ihr. Und wir als Innovationslabor haben uns dafür entschieden, eine sehr hohe Flughöhe einzunehmen, was alle potenziell betrifft und haben da die Landtagsdrucksachen und die Pressemitteilung des Landes, da geht jeden Morgen um 4 Uhr, also wenn wir alle noch hoffentlich im Bett liegen, geht der kleine Postbote zum Landtag, holt sich da von der Website die aktuellsten Drucksachen und geht zur Pressewebsite und lädt es dann automatisiert jeden Morgen rein, so dass quasi dann, wenn die Kolleginnen und Kollegen morgens anfangen mit Arbeiten, dann ist das System wieder up to date.
Das ist ja wirklich sehr, das ist ja brandaktuell. Das würde ja quasi, das würde ein Mensch gar nicht schaffen. Also da ist immer wieder wirklich bei der Sache gut, dass es KI gibt, die uns so unterstützen kann. Weil jetzt erklärt es mal jemandem, ne? Stellenausschreibung, jeden Morgen um 4 gehst du bitte dahin, holst die ganzen Drucksachen ab und bringst du dann, also das würde ja keiner machen.
Wahrscheinlich nicht, nee. Im öffentlichen Dienst.
Da sowieso nicht. Da sowieso
nicht. Ich habe mal gelesen, auch das Bäckerhandwerk tut sich, glaube ich, schwer. Ne?
Ja. Mit wirklich, ja. Nachwuchs, ja. Ne? Nachwuchs. Es gibt Nachmittagsbäcker, die öffnen erst nachmittags. Das sind meistens, weil die keinen Nachwuchs mehr finden. Und dann beginnst du halt um 8, backst du dein Zeug und dann macht der Bäcker halt erst um 14 Uhr auf.
Ja. Das ist auch eine Möglichkeit, sich anzupassen, ne, an den demografischen Wandel. Richtig, und klar, bei uns ist KI dann am Ende auch ein Mittel, sozusagen vielleicht irgendwann mal diesem Nachwuchsproblem zu begegnen.
Auf jeden Fall, ja.
Da sind wir jetzt etwas vom Thema abgekommen. Kommen wir mal wieder zurück zu F13. Was uns natürlich noch interessiert, ist der Ausblick Richtung Zukunft. Ganz konkret, wie kann uns KI oder F13 in Zukunft denn bei unserer täglichen Arbeit unterstützen?
Also zunächst mal ist mir wichtig, so wie ich es eingangs sagte, ne, dass wir eigentlich dieses Pendant zum Privaten irgendwie schaffen. Weil jeder hat, glaube ich, auf seinem Smartphone oder auf seinem Laptop, auf seinem Rechner diese KI-Assistenten oder viele haben es genutzt, auch nicht jeder und jede nutzt schon privat, muss man fairerweise auch sagen. Aber in diesem Stadium will ich eigentlich, dass die, die es privat nutzen, eben das auch beruflich nutzen können. Das heißt, wir werden uns erstmal darauf fokussieren, die bekannten Funktionen, die man so privat kennt, mitzubringen. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben aktuell noch nicht diese kleine Büroklammer. Also diese, da klicke ich drauf, dann geht Datei hinzufügen, ne, dann geht so ein Dialog auf und dann kann ich zum Beispiel ein Dokument an diesen Chat anfügen und kann dieses Dokument
analysieren lassen.
Genau, alles Mögliche analysieren, zusammenfassen, eine E-Mail draus schreiben. So, das ist sehr hilfreich, das ist aktuell in der Entwicklung. Wir arbeiten aktuell auch dran, sogenannte Reasoning-Modelle einzubinden. Reasoning-Modelle sind KI-Modelle, die denken nach. Ich zeige jetzt die Anführungszeichen mit den Fingern, na, ihr seht es nicht. Also sie denken nach, ist wieder genauso schrecklich wie künstliche Intelligenz, dieser Begriff. Weil natürlich denken die nicht nach, aber bevor die Antwort kommt, überlegt sich dieses Modell, man kann es auch nachlesen, ne? Der Nutzer fragt mich Folgendes, oh, was muss ich beachten? Er fragt auf Deutsch, ich sollte also auf Deutsch antworten. Er will eine politische Analyse, also eher sachlicher Tonfall. Das heißt, das Modell macht ganz viel, was man jetzt, glaube ich, auch selber hinprompten könnte. Aber es macht es dann einfacher für eine Anwenderin, für einen Anwender eben das nicht tun zu müssen, sondern wirklich eine Frage zu stellen. Und das Modell überlegt sich selber, wie kommt die beste Antwort raus. Ja, und dann, klar, irgendwann kommen die Themen agentische Arbeit. Das heißt, dass die KI mehrere Arbeitsschritte sozusagen selber vornimmt, ne, wenn man zum Beispiel, also das ist jetzt vielleicht wirklich schon ein bisschen weit weg, es kommt eine E-Mail rein mit einer Anfrage, ne? Und das wäre natürlich genial, wenn die KI mir dann schon mal die nötigen Informationen zusammenträgt, ein kleines Briefing schreibt und so weiter. So,
also von alleine sozusagen, ohne dass ich dann noch sagen muss, liebe KI, bitte mach mal, sondern sie bereitet es entsprechend schon vor.
Ja, cool. Exakt. Ja. Ja, das war auch so mein Traum, als ich noch Staatsanwalt war. Ich habe da Rechtshilfe gemacht, internationale Sachen, und da habe ich auch dieses Werkzeugthema im Übrigen stark bemerkt, weil diese maschinelle Übersetzung war schon überall gang und gäbe, und ich habe viele Einlieferungen gemacht, aber 2017 gab es halt nichts für maschinelle Übersetzung. Ne? Das war auch wieder diese große Lücke zwischen, was kann ich privat machen, eine Speisekarte abfotografieren.
Und ja, stimmt. Ja.
Und da kommt auch so ein bisschen diese Denke her. Jedenfalls saß ich so mit in der Verkehrsabteilung irgendwo, und die haben immer ganz viele Akten mit diesen Verkehrsstraftaten bekommen, so unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, ne? Irgendwie Sachschaden 1.000 Euro, 3 Promille und so weiter. Da habe ich gedacht, wie toll wäre es eigentlich, wenn die Kolleginnen und Kollegen, also da kamen hunderte, tausende von Akten noch damals per Post mit diesem Rollwagen, der Rollwagen, we all know it. Ne?
Ja, ja. Wie, du weißt es
noch? Ja, selbstverständlich.
Wie alt bist du denn? Du
ich wollte gerade sagen, Marvin, ich kenne keinen Rollwagen.
Ich hab mal bei einer Bank gearbeitet, also auch da stimmt. Hatten wir noch Rollwagen. Also
da war das Geld dann drauf, nicht die Akten.
Ja, genau. Goldbarren.
Das war durch die Gänge gerollt worden, ist klar.
Ja, also da waren wirklich diese Akten, die waren halt super dünn, ne? Die waren einfach immer nur, ja, Person XY ist mit dem Auto hier dagegen gefahren, hat 100 Euro Sachschaden gemacht, und klar ist das jetzt gesellschaftlich, sag ich mal, es ist schlimm, es ist eine Straftat, aber ich glaube, wir alle, uns fällt sofort ein, was ist noch schlimmer, ne? Wo bräuchten wir diese Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mehr? Und ich habe damals schon gedacht, es wäre doch toll, wenn da direkt sozusagen diese Akten ausgelesen worden wären, ne, von der KI, und schon mal so ein Aktenspiegel vorne dran wäre, hey, ne, es geht um Folgendes, das sind die Fakten, die habe ich da und da rausgezogen. Und das waren so diese Überlegungen, wo man wirklich 2018 noch nicht ernst genommen wurde, ne? Ich habe solche Dinge 2018 auf Vorträgen dann erzählt, und ja, Juristinnen, Juristen, ne, Richter, Richterinnen, die fanden es relativ schräg, und umso mehr ist es natürlich Genugtuung, eben das jetzt zu sehen. Aber das ist im Prinzip die Zukunft, ne, wie die Arbeit sein wird. Das heißt, uns werden bestimmte Arbeitsschritte, ich kann jetzt halt von meiner Branche sprechen, der Justiz, aber ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer können sich so ungefähr vorstellen, was mache ich eigentlich an Vorarbeit, ne? Jetzt kriege ich irgendwie einen Antrag. Dann prüfe ich bestimmte Dinge, ne, dann stelle ich irgendwann fest, da fehlt irgendwas und muss nachfordern. So eine ganz klassische Situation. Das wäre doch einfach toll, wenn dieser Antrag gar nicht sozusagen vom Menschen angeprüft würde, sondern halt sofort eine KI sagen würde, du pass auf, der sagt zwar, er zahlt 500 Euro Miete, da ist aber gar kein Beleg dabei, du musst nur noch einen grünen Haken klicken und dann wird der nachgefordert, ja. Dieser Beleg. Und
ja.
Das sind diese kleinteiligen Schritte, über die wir auch am Anfang gesprochen haben.
Die einen dann aufhalten, also und wo dann die KI eben unterstützen kann. Also das heißt, es geht bei dir sehr viel um dieses Unterstützen, und also hast du Angst, dass irgendwelche wichtigen Dinge, wichtige Eigenschaften von Menschen, die auch wichtig in der Gesellschaft sind, durch KI ersetzt werden?
Also Angst habe ich per se relativ wenig, weil ich immer so zuversichtlich bin, aber ich glaube, da muss man differenzieren. Also grundsätzlich diese Befürchtung, wenn man jetzt, ihr habt ja auch über in der ersten Folge, wir sind immer so groß, eine globale Geostrategie gesprochen. Also wenn wir jetzt über Geostrategie sprechen, habe ich gewisse Befürchtungen, wenn wir über den Baden-Württemberg-Way sozusagen sprechen, wie digitalisieren wir die Verwaltung, habe ich diese Befürchtungen nicht. Ich vermute, die kommen daher, was wir schon gesagt haben, die Richterin, der Richter denkt, schreibt die KI das Urteil. So, und wenn diese Befürchtung natürlich die Bürgerin oder der Bürger hat, dann verstehe ich diese Befürchtung, weil ich will jetzt auch nicht, dass mich eine KI verurteilt am Ende. Und deswegen müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen, uns geht's um Entlastung, um einzelne Prozessschritte. So wie vielleicht heute schon jemand ins Internet geht, irgendwas recherchiert, das nochmal validiert, diese Information, du kannst ja auch nicht aus dem Internet alles übernehmen. Genauso werden wir in Zukunft mit KI arbeiten. Und ich finde das eigentlich eine sehr zuversichtliche Aussicht. Also wir werden entlastet, wo es nervig ist, werden aber selber die Abwägungen, die Entscheidungen, das Menschliche behalten. Und vielleicht kann man ja auch positiv gedacht sagen, wir haben dann viel mehr Zeit für die Menschen. Es ist ja nicht immer so, dass wir als Verwaltung uns ganz viel Zeit für die Menschen nehmen können, weil wir so viel Zeug drumherum machen müssen.
Und natürlich haben wir dann auch Zeit, neue Projekte anzustoßen, die wir jetzt vielleicht nicht haben, weil wir in kleinteiliger Arbeit festsitzen.
Ja. Das ist eine schöne Sichtweise. Ja. Also nicht das Menschliche geht verloren, sondern wir haben wieder mehr Zeit für die Menschlichkeit, für das, was es ja eigentlich ausmacht.
Für auch die Kultur. Und darauf kommen wir in der nächsten Folge auch nochmal zu sprechen. Ich habe noch ein Thema, das ich gerne ansprechen würde. Und ich glaube, das ist auch so eine typische Kritik. Ländersache. Jetzt machen mal wieder alle Länder so ein bisschen was. Wir ziemlich viel, wir sind ziemlich gut drin. Profitieren denn auch andere Länder davon? Wie ist es denn mit der Zusammenarbeit? Ich glaube, das ist eine Kritik, die wir auf Länderebene, gerade was IT angeht, am häufigsten hören. Warum macht denn eigentlich jeder sein eigenes Ding? Dann gibt es da F13.
Ich kenne MuckGPT von München zum Beispiel.
Cool.
BärGPT aus Berlin. Also, ne, da kann, ich glaub,
so ist super kreative Namen. Ja, gerne. Ne? Ja. Wie stehst du denn dazu? Wie ist denn die Zusammenarbeit? Gibt es denn da im Hintergrund eigentlich mehr, als man denkt?
Wir sind komplett Open Source. Ne? Public Money, Public Code. Man kann F13 über Open Code von Zendes, das ist das Zentrum für digitale Souveränität, das hat der Bund eingerichtet, so die Open Source Stelle des Bundes, könnte man sagen. Die haben einen eigenen Codespeicher, ne, wo wir das reingeladen haben. Wir haben auch unterschiedlichste Behörden, die schon mitmachen. Das Saarland war da wirklich absoluter First Mover, das dortige Ministerium für Digitales und Innovation. Das heißt, F13 läuft auch schon im Saarland in einem Pilotstadium. Die entwickeln auch schon weiter. Das ist das Coole an Open Source. Ne? Das ist wie so eine große Baustelle, wo jeder sozusagen mitbauen kann. Ne? Der eine baut so am Westflügel, der andere am Ostflügel. Und so wird dieses Produkt einfach immer größer. Und deswegen sind wir extrem anschlussfähig. Aber ja, ne, diese Zusammenarbeit ist, glaube ich, immer ausbaufähig. Also ich kenne ja dieses Thema und ich habe da auch ganz viele Gedanken dazu. Ich glaube, ein Punkt, den ich immer anders sehe in der Diskussion, ist der, ich habe schon so viele gute Ideen kommen und gehen sehen. Ne? So irgendwie Gaia X war ja zum Beispiel, oder gibt es ja auch noch, oder jetzt ist der Deutschland-Stack gerade in aller Munde und so weiter. Ich persönlich bin der Überzeugung, diese Maschine, die Digitalisierung macht, also auch ihr als BitBW, die Teil dieser Maschine seid, wir müssten vielmehr den Fokus jetzt weg von diesen großen Visionen, weil die gab es schon immer und die waren immer gut, ist nie an den Visionen gescheitert, sondern diese Maschine, die am Ende dafür zuständig ist, diese Vision in ein Produkt hineinzugießen. Die ist eigentlich unsere große Herausforderung. Ne? Und die macht es uns ja auch wirklich, sag ich mal, anspruchsvoll, weil dann beauftragen 5 Leute Maschine X und die anderen Maschine Y und dann wieder gibt's die großen Gremien, die dann wieder irgendwas standardisieren. Das heißt, ich würde mir mehr wünschen, darauf zu achten, bei dieser Zusammenarbeit, wie machen wir das auf einer operativen Ebene? So, ich glaube, dass wir Cloud brauchen, dass wir Schnittstellen brauchen, dass wir Souveränität brauchen, fair enough. Ne? Ich glaube, da könnte man hier über den Gang laufen bei euch oder draußen. Daran hat es ja nie gefehlt. Und ich muss wirklich halt eben an dieses Gaia X noch denken, weil damals auch die gleichen Buzzwords so im Raum standen und die hohen Erwartungen. Und ich bin da nicht drin im Projekt. Ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, aber die Themen sind die gleichen wie vor 10 Jahren, vereinfacht gesagt. Und deswegen lasst uns auf diese Maschine schauen, lasst uns auf das Operative schauen. Und das haben wir einfach mit F13 konsequent gemacht. Wir bringen halt wirklich die Entwicklerinnen und Entwickler, die BitBW jetzt als Betreiberin, wir bringen einfach die Leute zusammen, die auch machen, die auch umsetzen können, weil einfach dieses Reden von Cloud Readiness und Reden über Souveränität, das, ja, irgendwie fehlt mir da inzwischen echt die Zeit und die Muse. Also ohne dass das despektierlich klingen soll, aber
irgendjemand muss halt auch umsetzen.
Ja. Exakt. Und vielleicht auch mehr diese Buzzwords in eine funktionsfähige Maschine gießen, weil wir seit 25 Jahren irgendwie gleich arbeiten, uns kommt das Gleiche raus und neue Buzzwords mit der gleichen Maschine werden ja kein anderes Ergebnis bringen. Also schwierig, ja.
Da haben wir jetzt einige interessante Fakten zum Thema F13 kennengelernt und auch zu Björns Arbeit. Björn ist allerdings nicht nur Leiter des InnoLabs, sondern auch Familienvater. Und was er da noch so zu erzählen hat, das hören wir jetzt. Wie alt sind deine Kinder?
Die Kleinen sind, ich muss immer überlegen, dann kriege ich immer Ärger. Also die Kleinen sind...
Das können wir rausschneiden, keine Sorge.
Nein, lass ruhig drin. Ich glaube, es geht allen über 40 so. Die Kleinen sind 6 und 8 und die Große ist tatsächlich schon 17, also schon eine junge Frau, ja.
Okay, also aber mit 17 ist man im KI-Alter. So, also,
ja, da kennt man sich schon aus.
Ne? Da kennt man sich schon aus. Es sind also zwei verschiedene Fragen. Wie erklärst du deinen Kindern, was eigentlich dein Job ist? Und wie nutzen deine Kinder, also deine Große vor allem, KI?
Also Meine Kinder sind natürlich wie alle Kinder total begeistert, ne, von Bildschirmen. Das ist echt krass. Also sie sind sehr begeistert von Bildschirmen. Und ich habe ja immer mal wieder Dinge, die ich zeigen kann, wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendwie Fotos mache oder wenn irgendwie Deutschlandfunk oder eine Reportage ist. Das heißt, ich versuche meine Kinder so ein bisschen mit den Medien halt an das heranzuführen, so was ich mache. Ich glaube, so richtig verstehen sie es aber nicht, was ich mache. So, ich verstehe es manchmal auch selber nicht ganz. Also es ist ja auch wirklich kompliziert. Die Große tatsächlich, die ist ein großer Fan von KI-Tools. Die nutzt es wirklich echt aktiv zum Lernen. Ne? Also wenn die Hausaufgaben bekommen und sie sitzt auf einer wirtschaftlichen Schule, so Berufskolleg 2, wo man dann so viel mit BWL und solchen Geschichten macht. Und es ist einfach super hilfreich, ja, sich Wissen zu holen. Ich glaube, so wie es uns früher ging, wir müssen jetzt nicht mehr in die Bibliothek. Ich weiß, ihr seid noch jünger als ich. Ne? Ich musste früher in die Bibliothek, wenn, was weiß ich, wollte die Waschmaschine reparieren oder irgendwas am Auto, dann musstest du ja irgendwo diese Info herbekommen. Und heute machen wir YouTube. Ja. Ich mache YouTube auf und gebe ein
Tutorial an.
Ja, Fehler, ja, genau. E20 Waschmaschine, was muss ich tun? Ja. Handy neben dran und dann let's go. Und ich habe so den Eindruck, das, was für uns die Tutorials sind, und da muss ich, glaube ich, auch sagen, seid ihr leider auch die Generation Tutorial. Meine Kids sind die Generation
ChatGPT-Fragen, ne? Ja, cool. Ja.
Genau, das ist das, was ich bei denen stark bemerke. Und ich finde es auch okay. Ich glaube, wir müssen unsere Kids irgendwie an die Technik ranführen. Vielleicht so an alle Eltern draußen. Was ich halt einfach wichtig finde, ist nicht, diese Technologie wegzuschließen, sondern ich habe halt, meine Kids haben eigentlich alles, ne? Die haben auch früh Smartphones bekommen. Boah, die Lehrer ganz geschockt immer. Aber ich achte halt extrem hart drauf, wie ich die Kindersicherung einstelle. Ne? Die Technik bietet super Möglichkeiten für Kindersicherung. Du kannst wirklich einstellen, diese App 15 Minuten, diese gar nicht. Du kannst alles sozusagen nachvollziehen. Und ich glaube, es ist schlauer, einfach diesen Prozess zu begleiten. Weil hey, also wenn ihr Eltern seid ohne Smartphone, wenn ihr zu Hause kein Smartphone habt, ihr sitzt auf der Couch, habt keinen Fernseher, wenn ihr selber nicht, aber ich sitze ja auch zu Hause und wenn es nur ist, meine Mails am Handy machen. Und ich finde es irgendwie unredlich zu sagen, das ist total doof, was ich da mache, das ist richtig blöd, nein. Deswegen, meine Kids haben wenig Zeit, aber die werden an die Technik eben aktiv rangeführt, die werden
begleitet. Ja, früher oder später wird es ja sowieso, dann damit auch zurechtkommen, ist ja klar.
Ja, genau.
Und weil wir eine Parallele zu Jürgen im letzten Podcast haben und wir ihn als letzte Frage gefragt
haben, bin ich gespannt,
ob er denn sein Polizistendasein, irgendwie haben wir nur Quereinsteiger als Gäste, dass du schon beantworten solltest, ob du dein Jurister, das sagt man so nicht, Richterdasein vermisst.
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja jetzt irgendwie 25 Jahre fast schon am Arbeiten und davon eben, ja, klar, das Jurastudium und die Zeit als Richter und Staatsanwalt, aber es hat sich eher angefühlt, wie nach Hause zu kommen, wie sozusagen wieder in den Beruf reinzukommen, aus dem ich kam. Und ich muss auch sagen, in Europa sind wir ja so, das wäre vielleicht auch mal eine eigene Folge, ne? Wir haben ja so viel Bürokratie, Regulierung. Das heißt, ich finde, wir leben aktuell auch in der Phase, wo so ein Hybrid, ne, ob jetzt Tech-Jurist oder Juristen-Tackler, aber es schadet wirklich nicht, beide Skills zu haben. Ne? Stichwort DSGVO, Stichwort KI-Verordnung, NIS 2, DSA, DMA, you name it. Also da kommt so viel aus Europa, das ist schon schwer, da noch den Überblick zu behalten. Deswegen, ich fühle mich wohl. Ich finde wirklich die ganze Landes-IT ist ein hervorragender Job. Ein Job mit Sinn, mit tollen Arbeitsplätzen, mit tollen Kolleginnen und Kollegen. Hätte ich das schon früher gewusst, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht Richter geworden, sondern wäre direkt irgendwie bei der BitBW eingestiegen oder in die Justiz.
Sehr gut. Ja. Wir wollen ja auch so ein bisschen Arbeitgebermarketing hier mitmachen, gell?
Das also hat super funktioniert.
Perfekt, ja. Auch nach Hause kommen, fand ich, war ein gutes Stichwort. Ich glaube, da müssen wir jetzt alle hin, weil die Zeit ist rum.
Mega, Björn, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
War auf jeden Fall super. Cool, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch. War super und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Aufmerksamkeit.